Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und vor der Europameisterschaft im aktuellen Jahr reise ich mit euch in die Ukraine, genauer gesagt nach Kiew. In der Ukraine werden trotz des Krieges und des anderen Bombardements Fußballmeisterschaften ausgetragen, wenn auch mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern. Aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet natürlich alles. Sportler, die bei der Verteidigung ihres Landes getötet wurden, Stadien, welche unbespielbar sind und Vereine, die in der Zwischenzeit von der Fußballlandkarte verschwunden sind. Das sind einige der Merkmale des ukrainischen Fußballs im Jahr vor der Europameisterschaft. Doch die Qualifikation der Nationalmannschaft für das Turnier in Deutschland dürfte vieles von diesen schrecklichen Geschehnissen für einen kurzen Moment überstrahlen. Hinzu kommt die vielleicht berechtigte Hoffnung auf eine erfolgreiche Gruppenphase bei der Europameisterschaft. Über den Fußball in der Ukraine will ich heute mit Dennis sprechen. Er ist freier Journalist für Politik und Sport mit dem Schwerpunkt Ukraine und Russland. Lieber Dennis, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Schön, dich zu hören. Wie geht es dir aktuell in Kiew?
Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist natürlich insgesamt eine komplizierte Phase, glaube ich, insgesamt für das Land nach mehr als 830 Tagen des vollumfänglichen Krieges. Und die Menschen gerade hier in der Hauptstadt haben verstärkt wieder mit Stromproblemen zu kämpfen. Also es läuft jetzt die zweite größere Angriffswelle auf Energieobjekte der Russen in diesem großen Krieg. Und im Moment ist halt die Stromknappheit besonders in der Hauptstadt sehr präsent. Also in den letzten Tagen war es im Prinzip so, dass die Haushalte hier so 7 Stunden ohne Strom auskommen mussten und erst dann kamen irgendwie 2 Stunden mit Strom. Und das passt natürlich mit der allgemeinen Situation zusammen, die jetzt an der Front kompliziert ist. Also jetzt keinesfalls katastrophal, aber wie gesagt schwierig. Von daher ist es natürlich ein schwieriger und komplizierter Sommer, der den Menschen hier in Kiew, aber auch an anderen Ecken des Landes bevorsteht.
Wer deine Position rund um den Krieg verfolgen will, dem empfehle ich sehr dein Twitter-Kanal oder X-Kanal. Ich werde den auch entsprechend verlinken. Ich möchte dich vorstellen, da bin ich sofort dann auf der Krim. Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du in Sewastopol, ich spreche es bestimmt falsch aus, auf der Krim geboren, hast auch dort Journalistik studiert an der Lomonossow-Universität beziehungsweise einer Außenstelle. Das klingt alles sehr nach einer großen Verbindung zur Geburtsstadt. Es ist eine nach meinem Kenntnisstand die größte Stadt auf der Krim. Und kannst du uns auf eine Reise in diese Stadt mitnehmen? Was macht sie aus?
Ja, Sewastopol ist natürlich schon eine besondere Stadt aus vielen Perspektiven, aus Positiven und aus Negativen. Sewastopol ist natürlich in erster Linie als Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte bekannt, der russischen Schwarzmeerflotte. Und im Prinzip wurde die Stadt halt als Hauptstützpunkt noch 1783 quasi gebaut, als die ursprüngliche Annexion der Krim durch den russischen Reich zustande kam. Und es ist daher eine sehr militärisch geprägte Stadt. Also es sind bekannt sind 2 große Verteidigungen der Stadt, die als Sewastopol quasi umzingelt worden ist. Also bei der zweiten Verteidigung handelt es sich um die Verteidigung in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die beiden Verteidigungsoperationen der Russen, sage ich mal so, die waren eigentlich ganz große Niederlagen der russischen Armee, beziehungsweise der sowjetischen Armee letztlich. Aber es stand ein Militärmythos einer Heldenstadt, die Menschen dort vor Ort wirklich sehr, sehr stark bis heute prägt. Das hatte positive Auswirkungen, als ich dort wohnte, weil es schon, also die Art und Weise, wie dort mit Kriegsveteranen zum Beispiel umgegangen worden ist, als es diese noch gab, also das war schon irgendwie besonders. Aber das hatte leider natürlich auch negative Auswirkungen. Also die Bewohner der Stadt haben sehr stark in der Vergangenheit gelebt und Sewastopol natürlich Teil der unabhängigen Ukraine war und völkerrechtsbedingt natürlich weiterhin Teil der Ukraine bleibt, zweifellos. Aber da entstand natürlich dieses Leben im gestrigen Tag, der, glaube ich, insgesamt die russische Föderation zu dem Punkt geführt hat. Also einfach diese Denkweise, an dem dieser Stadt letztendlich am 24. Februar 2022 angelangt ist. Aber um es kurz abzurunden, es ist wirklich rein aus der Perspektive eines Bewohners, es ist wirklich eine sehr besondere Stadt in dem Sinne, dass es irgendwie, also es ist wirklich jetzt kein typischer Urlaubsort. Aber es sind eine Menge von netten Stränden da. Es gibt eine Menge von historischen Denkmälern. Es ist gleichzeitig eine Militärstadt, aber gleichzeitig irgendwie auch eine vollkommen lebende Stadt, die man, ich weiß nicht, mit einem Düsseldorf durchaus vergleichen könnte. Und da passt irgendwie dort alles zusammen.
Und es passt auch, dass wir die Krim zuerst besprechen, weil dort letztendlich alles begann. Du hast es angesprochen, seit 10 Jahren ist die Krim, die ja insgesamt als Halbinsel ein sehr beliebtes Urlaubsziel war, besetzt. Für die Bevölkerung dürfte sich alles verändert haben und auch der wichtige Tourismussektor dürfte ja faktisch zum Erliegen gekommen werden. Ich weiß, du wohnst jetzt nicht mehr auf der Krim, aber wie muss ich mir das Leben auf einer besetzten Halbinsel vorstellen?
Ja, also es ist natürlich so, dass wenn wir wirklich ganz knallhart sprechen und die Zeit vor dem 24. Februar 2022, also vor dem vollumfänglichen russischen Angriff ansprechen, da hat sich gar nicht wahnsinnig viel verändert für die Menschen, die jetzt irgendwie nicht junge Unternehmer waren oder was auch immer in die Richtung, weil natürlich 2014 westliche Firmen massenhaft gegangen sind wegen der Sanktionen. Also man hatte da keine normalen Bankkonten mehr, also Visa, Mastercard, die sind alle gegangen. Adidas ist gegangen, fällt mir jetzt ein, McDonald's, was auch immer in die Richtung. Und dieses Abschneiden von der restlichen Welt, das war natürlich gerade so für junge Leute mit Ambitionen, mit unternehmerischen Fähigkeiten und so weiter und so fort schon ein ziemlich großer Nachteil. Für meine Eltern, also die wohnen nach wie vor in Sevastopol, hat sich zunächst einmal relativ wenig verändert, ehrlicherweise. Also da kann man sehr lange darüber diskutieren, ob das ukrainische Steuersystem oder ob das russische Steuersystem besser oder passender ist. Beides ist eigentlich relativ okay, wenn man darauf ehrlicherweise schaut. Mein Vater, der ist so ein kleiner Unternehmer, der hat so ein kleiner Autoreparaturwerkstatt, also der musste irgendwann umstellen, also er hat Ersatzteile früher vom Süden der Ukraine bestellt, musste auf russische Lieferer umstellen, aber das war jetzt alles nicht dramatisch. Was der vollumfänglicher Krieg, was der große russische Angriff verändert hat, dort ist natürlich das, also es gibt dort weiterhin keine direkten Kämpfe auf dem Boden, aber die Krim ist längst ein Ziel und ein verständliches, logisches Ziel für ukrainische Luftangriffe und man muss da wirklich sagen, dass die Schwarzmeerflotte, also die russische Schwarzmeerflotte in diesem Krieg eine totale Blamage und eine absolute Niederlage erlebt hat bisher und im Prinzip, also die Russland hat versucht, im Schwarzen Meer quasi zu dominieren und auch den ukrainischen Getreideexport einzuschränken. Und das gelingt stand jetzt überhaupt nicht. Und sehr viele prominente Schiffe der Schwarzmeerflotte, die sind jetzt quasi gesunken, unter anderem auch der Flaggschiff Kreuz Moskwa. Und das ist natürlich für die Menschen schon so ein bisschen eine Umstellung. Also wie gesagt, von Kiew aus ist für mich natürlich ganz, ganz schwierig, ganz direkt und ganz zu 100% in die Köpfe der Menschen reinzuschauen. Aber ja, es gibt da, also Russland hat da versucht, eine Weile lang auch gar keine Luftalarme einzuschalten, also keine Luftalarmsirenen einzuschalten, selbst wenn es Raketengefahr ist. Aber mittlerweile sind Sirenen dort auch Alltag und Luftscaler und was auch immer. Und mein Eindruck ist insgesamt, wenn ich mit Menschen von dort spreche, privat, dass die Stimmung dort schon so ein bisschen der Stimmung ähnelt, die es hier in der Ukraine, ist ja auch Ukraine, aber du verstehst, was ich meine, die es gerade hier in Kiew vor dem 24. Februar 2022 gab, also nämlich, dass man es ahnt, dass es brennen könnte, aber man versucht, in welcher Form auch immer, dass er aussehen könnte, aber man versucht, sich selbst irgendwie bis zur letzten Sekunde beizubringen, dass es vielleicht irgendwie nicht dazu kommt und diesbezüglich in den Gesprächen erlebe ich so ein bisschen eine ähnliche Stimmung da.
Das kann man irgendwie verstehen, dass man versucht, das so ein bisschen zu verdrängen. Ganz fantastisch kann man dich auch akustisch verstehen, warum du so toll Deutsch sprichst. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Hat natürlich auch irgendwas mit Fußball zu tun. Und ich will ganz kurz den Fußball auf der Krim auch. Also wenn ich es richtig gelesen habe, in deinem Heimatort gab es den, oder in deinem Geburtsort gab es den FC Sevastopol. Der wurde 2014 gegründet. Das ist nach der Annexion passiert. Da sollte es dann eine neue Krim-Liga geben. Das hat was damit zu tun, weil die UEFA die Vereine von der Krim sperrte. Wie ist die Situation? Gibt es diese eigenständige Krim-Liga aktuell?
Also was den FC Sevastopol betrifft, eigentlich ist der ursprüngliche Verein 2002 gegründet worden und hat eigentlich auch eine relativ fulminante Karriere. Also jetzt vielleicht nicht ganz so, wie das zum Beispiel bei Hoffenheim in der Bundesliga der Fall war, weil man in der Ukraine halt nicht irgendwie 8 Ligen durchmachen musste, bis man irgendwie in der allerersten Liga kommt. Aber trotzdem, also Stand der letzten Saison, die Sevastopol ja gespielt hat, ist Sevastopol schon in der ukrainischen Premier Liga, das ist quasi die hiesige erste Bundesliga angekommen, und zwar nicht nur als irgendein Verein, der da irgendwie mitspielt, sondern als Verein, der durchaus Chancen hätte in die Europa League, sich für die Europa League sich zu qualifizieren. Und das ist, glaube ich, in Bezug auf den Krim-Fußball besonders dramatisch. Also die Krim ist eine Halbinsel mit einer Bevölkerungszahl von 2,2 Millionen Menschen. Also ist natürlich jetzt keine Höchstenregion, auch wenn größer als manch ein anderes Land auf dieser Welt. Und diese kleine Region, die hat den ersten ukrainischen Meister, den ersten Meister der unabhängigen Ukraine auf die Beine gebracht, Travoja Simferopol. Travoja hat auch durchaus in all den Jahren danach jetzt zwar nicht mit ganz, ganz großen Vereinen wie Shakhtar Donetsk oder Dynamo Kiew konkurrieren können, hat er aber durchaus auch in der Europa League gespielt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in Sevastopol so ein Europa League oder damals noch UEFA Cup Spiel, also daran kann ich mich nicht mehr erinnern, gegen Bayer Leverkusen erlebt habe. Es war schon mal ein netter Fußballabend da auf der Krim. Und wie gesagt, Sevastopol war auch auf dem Weg in die Top 6, in die Top 7. Und dann kam 2014 bloß die Annexion der Krim. Und man hat so die Saison zu Ende gespielt. Und letztlich war Schluss. Also, dass die russische Staatsführung natürlich überhaupt keine Lust darauf hat, dass die Krim-Vereine irgendwie formell in der ukrainischen Liga weiterspielen, das ist aus der politischen Perspektive klar. Bei den Vereinen selbst war die Einstellung sehr unterschiedlich. Also, es war natürlich schon irgendwie lukrativ für Vereine wie Travoja und Sevastopol, einfach aus der fußballerischen Perspektive quasi fußballerisch in der Ukraine zu bleiben. Aber wie gesagt, Moskau hatte darauf natürlich sowas von überhaupt keine Lust. Und all diese Vereine wurden erst einmal quasi neu gegründet. Deswegen hast du das auch mit 2014 auch gelesen. Und die hießen dann erstmal so ein bisschen anders. Es sind insgesamt so viele Dinge passiert in diesen 10 Jahren, die ich jetzt nicht im Detail ansprechen werde. Aber im Prinzip war es halt so, dass Russland es versuchte, die 3 Mannschaften von der Krim zunächst einmal quasi in die 4. russische Liga aufzunehmen. Und diese Mannschaften haben in Russland dann 2014 auch ein halbes Jahr gespielt. Und schließlich kam aber die Entscheidung von der UEFA, dass das so nicht geht. Und die UEFA-Vertreter haben auch die Krim besucht, um insgesamt sich die Lage anzuschauen, weil aus der Sicht des Verbandes, also des Europäischen Verbandes, wollte man natürlich eine Lösung finden, mit der irgendwie alle zufrieden waren, dass die Ukraine jetzt kein notwendiges grünes Licht dafür gibt, dass die Krim-Vereine in Russland spielen, war klar. Aber es entstand letztlich die Idee einer eigenen Krimliga, und es gab so ein bisschen Ansätze, dass wenn sowohl die Ukraine als auch Russland diese Liga tolerieren, dass vielleicht auch der Meister der Krimliga irgendwie international spielen könnte oder was auch immer in die Richtung. Aber man muss hier wirklich sagen, also diese Krimliga, die bestand letztlich aus 8 Mannschaften. Mehr oder weniger alle Mannschaften wurden auf einem oder anderen Wege aus dem russischen Staatsbudget finanziert. Also das hatte natürlich ganz direkt mit Russland zu tun, aber das war im Prinzip eine Überlebensliga. Es war schon fußballerisch, also einfach sportlich gesehen, jetzt wirklich nicht die, ich sag mal so, die Konkurrenz, glaube ich, in der 2. ukrainischen oder in der 3. russischen Liga war schon höher. Das muss man auch ganz ehrlich ansprechen. Und das hat auf diesem Niveau jetzt bis zum großen Krieg so stattgefunden. Und jetzt vor kurzem, ungefähr vor einem Jahr, wie gesagt, das ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber hat Russland wieder ein paar Vereine von der Krim in die 4. russische Liga aufgenommen, aber die haben das so ein bisschen auch wieder geschickt gemacht. Klar, also die Sanktionen, die internationalen Sanktionen sind für Russland nach diesem großen Krieg jetzt weniger bedeutend, als das zuvor der Fall war. Aber irgendwie trotzdem ist es so, dass diese Liga, die formell, glaube ich, zweite Liga Gruppe B heißt, dass sie jetzt nicht von der russischen Fußballunion organisiert wird, sondern von einer Art russischen DFL, um es ganz, ganz grob zu formulieren. Und die versuchen auch da trotzdem so ein bisschen zu tricksen. Und was passieren würde, wenn ein Verein von der Krim quasi in die dritte Liga aufsteigt, die schon vom russischen Verband organisiert wird, das ist eine interessante Frage. Wie gesagt, also ich möchte da die Menschen und die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht super belasten, aber ungefähr so ist die Lage. Und die ist kompliziert, aber im Endeffekt bleibt es halt. Also die Krim wäre jetzt zwar keine Riesengröße auf der internationalen Karte, aber für eine Region mit einer relativ kleinen Bevölkerungszahl und doch mit einigen Erfolgen, weil es halt richtig, richtig schade, dass es 2014 so abrupt abgebrochen ist.
Nur eine Frage nochmal, Nachfrage zum ersten Meister der unabhängigen Ukraine, zum Simferopol. Ist es richtig, dass es da im Prinzip zeitweise zwei Vereine gab? Einen, der auf der Krim gespielt hat, von der Russischen Föderation gefördert und gegründet wurde, und ein Nachfolgeverein, der in der Ukraine 120 Kilometer entfernt gespielt hat. Ist das so korrekt?
Ja, das ist so korrekt. Der Verein, also der ukrainische Verein existiert auch weiterhin. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo sie jetzt konkret spielen, weil sie früher im Bezirk Cherson natürlich gespielt haben, und das ist jetzt teilbesetzt von Russland. Aber die spielen auch weiterhin, und das, also der Verein ist sehr stark aus der Fan-Community entstanden. Und man muss hier wirklich sagen, was das Besondere insgesamt an den ukrainischen Ultras war immer wieder das wirklich unabhängig davon, woher sie kamen. Also wir sprechen jetzt wirklich nicht über sogenannte normale Fans, sondern eben über Ultras, aber von wo auch immer sie kamen, aus Donetsk, aus Luhansk oder gar aus Sevastopol. Und Sevastopol ist natürlich eine Stadt mit sehr russlandfreundlich eingestellten Bevölkerung, waren diese Ultras sehr pro-ukrainisch, um nicht zu sagen ukrainisch-nationalistisch. Und diese Ultras haben großen Anschub für die Neugründung von Travalia auf dem ukrainisch kontrollierten Gebiet geschafft.
Nun, ganz kurz nochmal zu dir. Du wohnst aktuell in Kiew. Kannst du uns so, ja, vielleicht so ganz kurz, du hast schon gesagt, du musst darauf achten, mit dem Strom 7 Stunden fällt er aus. Wie ist dein Alltag aktuell?
Tja, der Alltag ist natürlich sehr belastend insgesamt. Also ich gehöre jetzt einerseits nicht zu den Menschen, die jetzt das ganz, ganz große Recht auf das Klagen hätten. Also mir geht es finanziell eigentlich deutlich besser als den meisten. Aber alleine die Notwendigkeit, dass das Tagesgeschehen jetzt irgendwie 24 Stunden pro Tag zu verfolgen und irgendwie durch die Stadt zu pendeln, um irgendwie Strom zu haben, um die stabile Leitung zu haben und all diese Dinge im Hinterkopf zu behalten. Und ja, man spricht natürlich auch ständig mit Soldaten, mit Binnenflüchtlingen und so weiter und so fort. Und man muss natürlich auch mit der Perspektive selber leben, dass man irgendwann eingezogen werden könnte. Und wie gesagt, auch meine Eltern, das habe ich schon angesprochen, also sie bleiben in Sevastopol, und das ist überhaupt nicht klar, wann oder ehrlicherweise sogar, ob überhaupt ich sie sehen werde. Einfach weil die Lage sehr undurchschaubar ist. Also man weiß, ich kann jetzt nicht sagen, dass dieser Krieg jetzt irgendwie in 3 Jahren aufhört und alles wieder normal sein wird. Das wird vermutlich nicht passieren. Vielleicht werden Kampfhandlungen früher zu Ende gehen, aber in welcher Form das auch immer danach aussehen wird, das ist eine ganz große Frage. Aber es kann wirklich auch durchaus sein, dass sich das Ganze noch so richtig, richtig in der Länge zieht. Wie gesagt, ist alles absolut unvorhersehbar. Aber gleichzeitig, wie gesagt, also mir geht's trotzdem, glaube ich, besser als den meisten Menschen, gerade finanziell. Und deswegen versuche ich nicht zu sehr auf Akzente auf meine eigenen Probleme zu setzen.
Wer mehr über die Situation in der Ukraine erfahren will, der findet ganz wunderbare Texte von dir. Du schreibst für viele Medien ganz fantastisch. Also lieferst ein Bild über die Situation, natürlich auch über den Sport, aber eben auch über die allgemeine Situation in der Ukraine. Eine letzte Frage dazu. Du weißt, was in Deutschland passiert, wie diskutiert wird. Du beobachtest das. Du hast eben den Twitter-Kanal, der auf Deutsch gepflegt wird. Was ärgert dich, wenn du so die Diskussion in Deutschland mitbekommst über die Ukraine?
Das ist eine gute Frage, weil also im Prinzip sind das natürlich in erster Linie einfach die im Kreis drehenden Debatten und ein Teil des öffentlichen Diskurses, wo, glaube ich, gewisse Menschen, die ganz genau wissen, dass das, was sie sagen, nicht stimmt, aber trotzdem irgendwie eine andere Meinung vertreten, um diese andere Meinung schlicht zu vertreten und diese, um damit irgendwie Sendezeit und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also was ich konkret hier meine, wenn ich das für 30 Sekunden sagen darf, also wenn man irgendwie zum Beispiel pauschal über einen Waffenstillstand redet in der Ukraine, dass wir, also aus meiner Perspektive, also ich gehöre jetzt nicht zum radikalen Teil der ukrainischen Bevölkerung, ja, also wenn man wirklich jetzt bedingungslos die Front einfrieren würde, wäre das alles andere als perfekt. Aber im Endeffekt muss man ehrlicherweise sagen, dass dieser Krieg größtenteils also auf dem ukrainischen Gebiet stattfindet, dass ukrainische Infrastruktur zerstört wird in erster Linie und nicht die russische, dass ukrainische Zivilisten sterben, dass ukrainische Soldaten sterben, die gestern Zivilisten waren. Deswegen ist es jetzt keine ideale Lösung, aber eine Lösung, die für die Ukraine schon ihre Vorteile hätte. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass Russland, also und da sagt Putin mehr oder weniger ganz offen, wenn er auf diese Verhandlungen von April 2022, wenn er die quasi als Grundlage annimmt, denn die russischen Forderungen waren damals, die ukrainische Armee bis auf 85.000 Menschen zu reduzieren, dass die Ukraine irgendwie keine Waffen haben darf, die länger als 40 Kilometer schießen und so weiter und so fort. Also so, um es kurz zu fassen, um es kurz verständlich zu machen, also man kann es morgen machen, dann wird es halt aber die Ukraine in 3-4 Jahren nicht geben, weil die Ukraine dann sich überhaupt nicht gegen Russland verteidigen kann. Und das steht alles schwarz und weiß. Da sagt Putin auch mehr oder weniger ganz direkt, wenn man ihm hingehört. Und trotzdem versucht man, diese Friedenskarte auszuspielen, obwohl es leider im Moment so nicht geht. Und die Menschen, die das vertreten, die wissen auch ganz genau, dass das nicht geht. Und das stört natürlich schon ziemlich stark.
Und ich glaube, das sind sehr wichtige 30 Sekunden, die auch, wenn man über Fußball reden will, auf jeden Fall dazugehören. Danke dir, dass du das nochmal so deutlich aus deiner Sicht auch angesprochen hast. Als 14-Jähriger, so war es zu lesen, hast du offensichtlich damit angefangen, für ein ukrainisches Sportportal über die Bundesliga zu schreiben. Und das ist wohl auch der Grund, dass du ja das Fußballinteresse dazu geführt hast, dass du dich so frühzeitig mit dieser schwierigen deutschen Sprache beschäftigt hast und das so gut funktioniert hat. Wer oder was hat dich denn an der Bundesliga so fasziniert?
In erster Linie war das die Weltmeisterschaft 2002 und Oliver Kahn war mein ganz, ganz großes Kindheitsidol. Und das war insgesamt bei mir so ein bisschen die Grenzen größer machen sozusagen. Das war wirklich 2001, 2002, das war die Zeit, als wir zum Beispiel auch in Sevastopol im Kabelfernsehen zum ersten Mal die russischsprachige oder Sportversion hatten. Und da passt einfach sehr, sehr vieles zusammen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Radsportfan. Und Erik Zabel ist jemand, der meine Kindheit sehr stark geprägt hat. Da gab es auch einen gewissen Sven Hannawald mit seinem fulminanten Sieg bei der Vierschanzentournee gerade in dem Zeitraum. Da gab es einen gewissen Rico Groß, den Biathleten und wie die alle heißen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, also die WM 2002 und Oliver Kahn, das war extrem prägend. Ich wurde zum Glück oder zum Unglück, je nach der Sicht konkreten Hörerinnen oder Hörer, dadurch zum Fan des FC Bayern geworden. bin aus heutiger Perspektive auch immer noch, aber ich bin nicht zwingend großer Fan des FC Bayern, gerade in der Bundesliga. Also bei mir hat sich das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Also ich bin in erster Linie einfach Bundesliga-Fan geworden. Aber international gibt's schon für mich einen Unterschied, wenn FC Bayern spielt und wenn zum Beispiel Bayer Leverkusen spielte, obwohl ich auch für Bayer Sympathien habe. Und ja, ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen, Anfang 2008 für Football.ua, das ist ein großes ukrainisches Fußballportal, über die Bundesliga zu schreiben. Und das kam relativ zufällig zustande. Also die haben da so eine Blogmöglichkeit eröffnet. Ich habe ein paar Texte geschrieben und wurde dann vom Chefredakteur angesprochen, ob ich das jetzt nicht beruflich machen möchte, trotz meines Alters. Und das lief dann so, und letztlich irgendwie so ein Jahr später, denke ich, also ich kann hier so ein bisschen falsch liegen, aber ungefähr so war der Zeitraum, kam ich auf den Gedanken, dass ich doch deutsche Sportmedien im Original gerne lesen würde. Und nicht via Google Translate. Das hatte natürlich irgendwie so mit Kicker, mit Sport1.de und so weiter zu tun, aber auch mit Portalen, die mit dem Radsport zu tun hatten, zum Beispiel die Radsport News. Und ja, ich habe meine Eltern damit gebeten, für mich eine Deutschlehrerin zu finden. Und wir haben uns irgendwie so ein-, zweimal pro Woche getroffen. Und dann habe ich dann irgendwann von sich alleine gemacht. Und ich würde sagen, was mich wirklich weitergebracht hat, war, dass ich meine Eltern auch überreden konnte, beziehungsweise auch selbst so ein bisschen mitfinanzieren konnte, dass wir so eine Satellitanlage fürs Fernsehen installiert haben mit dem Zugang zu ARD und ZDF. Und das hat mich, also dieses ständige ARD und ZDF schauen, hat mich eigentlich, was die Sprache anbetrifft, sehr stark weitergebracht. Und dann habe ich als 19-Jähriger bei der Fußball-EM in der Ukraine und Polen arbeiten dürfen. Und ich war bei Spielen der deutschen Mannschaft natürlich dabei, in der Gruppenphase, also zwei Spiele in Lviv, ein Spiel in Kharkiv. Da habe ich eine Menge von deutschen Kollegen gelernt und dann auch meine ersten Texte auf Deutsch geschrieben. Und schließlich kam ja die gesamte politische Krise in der Ukraine, erst mit der Maidan-Revolution, dann mit der Annexion der Krim und so weiter und so fort. Und irgendwie hat sich das Ganze bei mir berufsbedingt, sage ich mal, in den nächsten 10 Jahren so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also ich habe Deutsch wirklich aus dem Interesse an Deutschland mit der Zeit auch deutlich über den Sport hinaus. Also ich bin zum Beispiel auch zum großen Fan von Herbert Grönemeyer geworden. Und ja, aber es hat sich letztlich in die Richtung geführt, und die es mich geführt hat.
Letzte Frage zu dir persönlich, wenn du das so sagst. Du interessierst dich für die Bundesliga, Herbert Grönemeyer, und hast ARD, ZDF als Satellitenanlage. Nun beschreibst du die Situation des Kriegs in deinem Land. Hast du dir mal die Frage gestellt, nach Deutschland zu flüchten?
Ehrlicherweise nicht. Wie gesagt, also im Prinzip, ich weiß nicht, wie ich die Frage so beantworten sollte, damit es wirklich ehrlich klingt, weil zu bestreiten, dass die Perspektive, die ich angesprochen habe, dass ich auch angezogen werden kann, dass sie mich gar nicht beschäftigt, zumal ich relativ gut weiß, wie es im Krieg aussieht eigentlich, und ich nicht im Fernsehen. Also ich bin jetzt kein Kriegsreporter, aber ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren insgesamt einfach viel zu viel Zeit verbracht mit dem Krieg, und war auch an einigen Orten vor Ort, auch wenn jetzt nicht direkt irgendwie an der Frontlinie. Aber ja, also für mich kam das irgendwie nie in Frage. Letztlich, aber vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive, dass, also, wenn ich das aus meiner Position machen würde, wäre das irgendwie wirklich nicht angebracht, sage ich mal so, weil, ja, also es, und ich war schon ein oder zweimal draußen, obwohl ich nicht ausreisen darf, also bei Veranstaltungen in Deutschland und so weiter, bin natürlich zurückgekommen, und in meiner Position gibt's da einfach keine Option, irgendwie zu bleiben. Ich meine, was ich damit unterstreichen möchte, einfach damit das wirklich ehrlich klingt, ich weiß nicht, was da überwiegt, ob es für mich nicht in Frage kommt, in erster Linie deswegen, weil das irgendwie aus meiner Position heraus nicht in Frage kommt, oder ob hier irgendwie die menschliche Sicht darauf überwiegt. Das ist schwierig zu sagen, weil, also nach diesen 130 Tagen hat man sehr unterschiedliche Tage mit sehr unterschiedlichen Einstellungen, und manchmal ist es daher auch relativ schwierig zu sagen, was man wirklich denkt. Aber klar ist für mich, und das möchte ich ganz ganz deutlich betonen, dass es eine Ja, Herzensangelegenheit ist jetzt das falsche Wort, aber es ist halt so, dass der Präsident des Nachbarlandes, Wladimir Putin, obwohl wir uns glücklicherweise nicht persönlich kennen, mein normales Leben zum zweiten Mal gerade völlig kaputt macht. Und dieser Herr hat mir im Prinzip, also ich bin jetzt 31, dieser Mann hat mir im Prinzip die Zeit gestohlen, gerade die letzten 2+ Jahre, die ich ein bisschen anders gerne verbracht hätte, aber auch die Annexion der Krim war eine enorme Umstellung. Ich kann seit 2017 eigentlich nicht mehr auf die Krim reisen, nicht weil da irgendwie es ein Verbot gibt, aber ich habe da irgendwann bemerkt, dass es keine besonders gute Idee ist, aus Sicherheitsgründen, sage ich mal so. Und es ist schon für mich extrem wichtig, daher auf der persönlichen Ebene, dass die Ukraine, und ich möchte jetzt nicht diese ganzen Begriffe wie Sieg und Niederlage benutzen, weil es sehr oft überhaupt nicht klar ist, was das bedeuten soll, aber dass die Ukraine als Staat und dass die Ukraine als Nation, und das ist wichtig, das ist enorm wichtig, diesen Krieg überstehen, das ist für mich natürlich prinzipiell wichtig.
Lass uns über die Liga in der Ukraine reden. Gibt es eigentlich einen Verein, dem du die Daumen drückst, oder interessierst du dich grundsätzlich für Fußball auch in der Ukraine?
Das ist natürlich unterschiedlich, weil klar war ich Riesenfan von FC Sevastopol. Ich habe auch über den Verein geschrieben, als es den in der ukrainischen Liga noch gab. Aber im Moment ist es in erster Linie so, dass wir hier in Kiew im Stadtteil, in dem ich seit 2018 wohne, und zwar bewusst, also ich habe mich bewusst für den Stadtteil Obolon entschieden, im Nordwesten der Stadt. Und der Verein FC Obolon spielt auch in der Premier League mit unterschiedlichen Erfolgen. Also mal steigt Obolon auf, mal ab und hat jetzt Relegationsspiele durchgeführt. Und überstanden, erfolgreich überstanden, auch wenn weniger spektakulär ist im Vergleich zu Bochum. Aber Obolon ist schon, also es ist ein Stadtteil von Kiew, in dem so ungefähr 500, 600.000 Menschen wohnen. Also im Prinzip so einer der besseren Schlafbezirke der Stadt, würde ich betonen. Und hier gibt's auch eine geile Promenade, ziemlich, ziemlich geile Infrastruktur. In diesem Stadtteil hat auch vor seinem Präsidentschaftssieg 2019 ein gewisser Volodymyr Zelensky gewohnt. Das kann man mal auch nebenbei erwähnen. Und Opelon ist auch eine zumindest hierzulande bekannte Biermarke, und der Fußballverein gehört auch dieser Bierfabrik, die bei mir hier irgendwie so 800, 900 Meter von meiner Wohnung entfernt ist. Und von daher, also es ist schon irgendwie Teil meiner Identität geworden, dass ich Oboloner bin. Und zwar natürlich auch verstärkt nach dem Beginn des russischen Angriffs 2022, weil also es ist, also all diese Orte, die leider weltbekannt geworden sind, wie Bucha und Irpin, die sind quasi auf dem Weg ins Obolon. Und wenn wir hier ein bisschen weniger Glück gehabt hätten, hätte es hier eventuell ähnlich ausgesehen. Und das ist zum Glück nicht wirklich passiert, obwohl es hier so kleinere Kämpfe mit Saboteurgruppen und so weiter gab zu Beginn der größeren Kampfhandlungen. Aber alleine, dass das eine absolut realistische Perspektive war, macht schon etwas mit einem.
Ja. Das glaube ich sehr wohl. Nachdem die Saison 2021-22 im Februar 2022 abgebrochen werden musste durch den Angriffskrieg Russlands, war es dann im August 2022 soweit, dass es die Liga wieder begann. Es gab im ersten das Spiel Schachtar Donetsk gegen den FC Metallist aus Charkiw und das endete 0-0. Gab es zum Start der Liga auch kritische Stimmen oder waren alle der Meinung, dass es gut ist, jetzt wieder Fußball zu spielen, um abzulenken, um Normalität zu gewährleisten? Also es ist so eine schwierige Situation. Also man liest teilweise, dass der Präsident unbedingt sehr intensiv wollte, dass Fußball gespielt wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja, das interessiert mich im Moment jetzt überhaupt nicht. Wie ist da die Stimmungslage gewesen oder ist aktuell die Stimmungslage?
Es ist natürlich alles wiederum sehr kompliziert. Also was man hier verstehen muss, ist, dass also die ukrainische Gesellschaft ist sehr emotionsgeladen und war da ist auch abgesehen vom Krieg. Also es ist also der Weg zwischen also wir sind mit allem zufrieden, alles ist geil und der Einstellung ja alle sind Verräter und es läuft alles total schief. Also dieser Weg ist unfassbar klein und unfassbar kurz und normalerweise ist es in der Ukraine auch so, dass ein neuer ukrainischer Präsident den alle irgendwie gefeiert haben, bevor er gewählt wurde, irgendwie 6 Monate später von allen gehasst wird. Das muss man über die ukrainische Gesellschaft wirklich wissen. Und auch dieser altukrainische Spruch, 2 Ukrainer, 3 Anführer, da sagt einiges, das ist so ein bisschen, wie ich ganz direkt übersetzt, aber sinngemäß ist das so, das ist nicht ganz aus dem Nichts entstanden. Und deswegen, also was ich damit eigentlich sagen möchte, damit das Menschen verstehen, die das jetzt hören, sind sehr unterschiedliche Phasen in diesem Krieg und sehr unterschiedliche emotionalen Momente. Und als diese Entscheidung getroffen wurde, dass das Fußball trotzdem gespielt werden musste, habe ich keine besonderen kritischen Stimmen dazu gesehen. Das war natürlich auch die Zeit des großen politischen Aufschwunges. Das war jetzt noch nicht ganz die Zeit, in der die Ukrainer die großen Erfolge an der Front gefeiert haben. Also das war August 2022, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und die ersten ganz, ganz große Siege, also diese faktische volle Befreiung des Bezirks Kharkiv kam dann im September und die Befreiung der Stadt Cherson im November. Aber das war, also so richtige Kritik daran gab es nicht. Und man muss hier auch wirklich sagen, dass dieses Konzept, und das ist, glaube ich, etwas, warum es auf der politischen Ebene diese Entscheidung gab, dass man irgendwie zeigen möchte, dass die Ukraine jetzt nicht nur Leid und Tränen ist und dass man insgesamt sich auch auf der internationalen Bühne nicht nur durch den Krieg zeigen möchte. Ich glaube, das ist insgesamt ein richtiges Konzept, aber im Moment ist es natürlich auch so, es ist weniger die Tatsache, dass Fußball per se gespielt wird. Aber es ist halt so, und das muss, glaube ich, man wirklich ansprechen, einfach weil das so ein bisschen aus der Tiefe der ukrainischen Gesellschaft hier herauskommt. Ja, also es ist zwar noch nicht so, bei weitem nicht so, dass wirklich jeder eingezogen wird. Und es ist ja ein riesiges Land mit einer ziemlich großen Bevölkerungszahl, trotz offensichtlicher Probleme mit Massenflucht und so weiter und so fort. Das kann sich jeder vorstellen. Aber nach diesen 2+ Jahren ist es natürlicherweise so, dass die Mobilmachungsfrage fast für jeden akut geworden ist. Und da fragt man sich einerseits, ja, ob man diese 8 Vereine in der Liga, ungefähr 8 Vereine, die ihre Spieler frei machen können von der Mobilmachung gänzlich, ob die wirklich derartige kritische Infrastruktur ist, wie sie auch in Dokumenten beschrieben werden. Denn das ist quasi die Begründung, warum es da diese Freistellung gibt. Da gibt es natürlich auch Fragen, ob es angebracht ist, dass ukrainische Spieler ins Ausland wechseln, auch wenn die übliche Ukrainer das Land nicht verlassen darf und so weiter und so fort. Und zu sagen, dass all diese Fragen gar keinen Sprengstoff für die Gesellschaft bringen, wäre untertrieben. Man kann das und man darf das nicht übertreiben. Also gerade mit Blick auf die EM in Deutschland steht das Land extrem stark hinter seiner Nationalmannschaft. Und insgesamt ist es wirklich so, und nicht nur in Bezug auf Fußball, auch dieser Boxkampf Alexander Usyk gegen Tyson, gegen Fury, zuletzt hat für große Begeisterung gesorgt, auch der neulich Auftritt des ukrainischen Duos beim Eurovision Song Contest. Das ist alles sehr, sehr wichtig, aber zu sagen, dass es gar keine Stimmen gibt, die sagen, ja, diese Fußballer, also der normale Mensch irgendwie aus Chitomia oder von wo auch immer wird irgendwie eingezogen, muss an die Front und die wollen irgendwie weiterhin ihr bestes Leben. Also diese Stimmen gibt's natürlich und die werden mit der Zeit eher größer, aber ich will hier wirklich gar nicht übertreiben, aber das ist halt natürlich trotzdem ein Teil der Diskussion.
Ja. Habe ich es richtig gelesen? Es dürfen so viele Zuschauer an einem Spiel teilnehmen, wie in die naheliegenden Luftschutzbunker passen, richtig?
Genau, genau. Und es ist nicht immer so, dass Zuschauer zugelassen werden überhaupt. Weil also gibt da so Orte, Odessa ist ein Ort, das ziemlich oft beschossen wird von Russland. Es gibt ja mit Kryvyi Rih, mit der Stadt, von der aus Präsident Zelensky kommt. Das ist halt so eine Stadt, die rund 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt ist. Da kann es auch manchmal Bedenken geben, wobei es manchmal auch so ist, dass so eine Stadt deutlich weniger beschossen wird als zum Beispiel Odessa oder Kiew oder Galviv. Also es ist, also die Logik des Krieges ist nicht immer ganz linear. Aber ganz grundsätzlich ist es seit diesem Frühjahr möglich, wieder Zuschauer im Stadion zu haben. Und du hast es genau richtig beschrieben, dass die Kapazitäten des nächstestehenden Luftschutzkellers da quasi ausschlaggebend sind.
In Deutschland war zu lesen, insbesondere das Spiel, was, glaube ich, sogar in dieser Saison 5 Stunden gedauert hat, weil es so viel oft häufig Luftalarm gab. Aber so grundsätzlich sind wohl einige Partien verlegt worden. Auch die Logistik ist eine Herausforderung. Aber kann man grundsätzlich sagen, dass die 2 Spielzeiten relativ reibungslos über die Bühne gingen?
Den Umständen entsprechend würde ich sagen, dass sie super gelaufen sind. Also ich wusste nicht ganz, wie das Ganze dann letztlich auch funktioniert, denn man weiß ja wirklich nicht, wie lange so ein Luftalarm dauert. Und klar haben natürlich so Vereine wie Schachtar Donetsk, die international spielen, die ohnehin, und das werde ich einfach so ansprechen, wie es ist, die generell sich in einer Scheißlage befinden, weil sie, also so ein Schachtar Donetsk oder so Real Luhansk, also die haben ihre Heimat schon 2014 verloren und müssen jetzt irgendwie quer durch das Land reisen und dann irgendwie so von Polen aus nach Hamburg oder einfach irgendwie nach Polen, um internationale Spiele auszutragen. Also es ist schon eine ganz, ganz große logistische Herausforderung. Aber letztlich kriegt man diese Kurve ziemlich problemlos. Und meistens, also wenn die Spiele wirklich nicht am gleichen Tag wieder stattfinden können, werden sie irgendwie am nächsten Tag zu Ende gespielt. Ja, das Problem ist natürlich immer, dass das Ganze irgendwie nicht vorauszurechnen ist. Weil, also es gibt manchmal so Luftalarme, wo man weiß, dass zu 99,9% nichts passieren wird. Das sind Luftalarme, wenn in Russland diese Flugzeuge der Klasse MiG-31 in der Luft sind, die quasi eine Art Hyperschallraketen der Klasse Kinjal tragen können. Das, also im Prinzip ist es halt so, dass so eine Rakete, nachdem sie irgendwie von Russland aus geschossen wird, also die ist hier in Kiew irgendwie in 3 Minuten oder so. Und da kann man einfach nichts riskieren. Aber meistens ist es halt einfach nicht so, wenn irgendwie tagsüber eine einzige MiG-31 fliegt, da passiert meist nichts. Also die wird meistens nur vom Flugplatz A in den Flugplatz B verlegt. Aber trotzdem kann man nicht riskieren, weil, wie gesagt, also die Dinger sind extrem schnell hier. Und sowas kann wirklich mehrfach pro Tag vorkommen, und das ist natürlich eine Herausforderung, gerade für die Austragung der Fußballspiele, für die Austragung von Theaterveranstaltungen oder Kinovorführungen und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen, da hast du recht.
Grundsätzlich muss man sagen, dass vermutlich die meisten ausländischen Fußballer die erste Liga verlassen haben dürften. Zwangsläufig bleibt ja nur, dass die Vereine, die spielen, verstärkt auf die eigene Jugend setzen.
Das stimmt, wobei gerade so Schachtar auch wieder schon länger wieder ausländische Spieler verpflichtet, aber insgesamt ist das, so man versuchen würde, da irgendwie eine positive Entwicklung zu finden, gelingt das auch? Also die Konkurrenz in der Liga ist auch größer geworden, aber es war nie, der Zustand, in dem sich der ukrainische Fußball vor 2014 befand, war nicht wirklich natürlich. Also man hatte mit Schachtar, mit Dynamo, mit Dnipro und mit Metalist 4 Top-Mannschaften mit sehr, sehr guten finanziellen Mitteln dahinter, aber diese finanziellen Mittel, also die hatten mit dem Interesse der Besitzer auf eine oder andere Art und Weise zu tun und nicht mit irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten zu tun. Und da entstand eine Situation, insgesamt eine Ausgangslage, bei der diese 4 Mannschaften auch international sehr gut gespielt haben, aber der Rest der Liga war, also ich will nicht sagen Schrott, Aber der Rest der Liga hat jetzt nicht die Durchschnittsqualität einer polnischen Liga oder einer belgischen Liga. Und das war schon, da gab's wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen den Top 4 und allen anderen. Und letztlich hat das auf eine gewisse Art und Weise auch den Top 4 geschadet, weil sie national einfach zu wenig herausgefordert wurden. Nach 2014 hat sich das Ganze irgendwie begonnen, sich auszugleichen. Also Beispiel Shakhtar. Also Shakhtar hat immer noch sehr erfolgreich gespielt, auch weil da, nicht einfach, weil da dieser Unternehmer Renat Akhmetov, der reichste Mann der Ukraine, dahinter steckt, sondern einfach auch deswegen, weil Akhmetov sehr gut daran ist, gute und professionelle Manager für seine Projekte zu finden. Und Shakhtar wurde wirklich und wird weiterhin sehr professionell geführt. Und das ist der Grund, warum der Verein immer noch in einem den Umständen entsprechend guten Zustand ist. Aber ja, auch Akhmetov, der selbst aus Donetsk stammt, der schon sowohl 2014 als auch 2022 extrem viel an Vermögen eingebüßt hat, musste natürlich auch umstellen, musste natürlich schauen, dass man manche Dinge wirtschaftlicher gestaltet. Und da gab es jetzt noch ein anderes Phänomen, das insgesamt im Land sehr stark bemerkbar war. Das war nämlich, weil der Handel mit Russland sehr stark nach unten gegangen ist und die veraltete Schwerindustrie, die eben nach Russland vor 2014 verkaufte, dass sie nicht mehr so gefragt war, hat die ukrainische Agrarwirtschaft einfach auch wirtschaftsbedingt plötzlich die erste Geige gespielt. Und da entstand eine Reihe von Vereinen, die so ein bisschen eher aus diesen mittelständischen Agrarunternehmen die Wurzeln haben. Und das war auch ebenfalls so deutlich, deutlich wirtschaftlicher und deutlich auch auf die ukrainischen Spieler ausgerichtet. Und obwohl auch die Agrarwirtschaft jetzt natürlich nach 2022 ein große Probleme hat, das ist ja klar und natürlich, und gerade mit der Verminnung der Getreideflächen im Süden und so weiter und insgesamt mit den ganzen Kriegsfolgen, insgesamt ist der ukrainische Fußball auf der Vereinebene auf eine sehr, sehr komische Art und Weise jetzt nach 2022 noch gesünder geworden. Und obwohl wir jetzt in der Nationalmannschaft viele Spieler sehen, die im Ausland spielen, und zwar auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also es ist für die ukrainische Mannschaft wirklich eine sehr ungewöhnliche Situation, in der man zum Beispiel drei Top-Leute auf der Torwartsposition hat und wo Andriy Lunin von Real Madrid jetzt zwar vermutlich die Nummer 1 sein wird, aber er ist da nicht unumstrittene Nummer 1. Und das ist mit der deutschen Situation auch sehr stark zu vergleichen. Aber die Spieler aus der ukrainischen Liga, die spielen trotzdem weiterhin eine ganz, ganz große Rolle. Und manch einer von diesen Spielern hat jetzt einfach in den letzten 2 Jahren die Chance bekommen, die er eventuell ohne diesen Krieg nicht bekommen hätte.
Wir werden gleich über die Nationalmannschaft reden, ganz kurz noch zur Liga sportlich. Wir haben 2 Spielzeiten, 2-mal Schachtar Donetsk gewonnen. Das erste Mal war Dynamo Kiew nur auf dem 4. Platz. In der 2. Saison waren wir 10 Spieltage auf dem Platz 1 und wurde dann letztendlich Vizemeister. Man könnte sagen, alles wie immer rund um die Spitzenposition. Es war etwas überraschend, wie schwach oder dass Dynamo Kiew in der 1. Saison keine Chance hatte. Genauso überraschend war es, dass Schachtar mit dem Personalumbruch ganz gut zurechtkommt. Das hast du gerade, glaube ich, schon erklärt mit der professionellen Führung. Wie schätzt du jetzt den sportlichen Verlauf ein? Wie gesagt, wenn man rein auf die Spitze guckt, ist alles wie immer, aber es sind wahrscheinlich eben einfach die stärksten Teams, die auch die stärksten Ressourcen haben.
Ich habe, was Dynamo Kiew betrifft, tatsächlich deutlich größere Erwartungen, wenn wir über die letzte Saison sprechen, war es halt so, dass beim Schachtar, wie du es richtig angesprochen hast, der große Personalumbruch stattgefunden hat und Dynamo war von Top-Mannschaften her quasi der Club, bei dem mehr oder weniger alles im gewissen Rahmen natürlich, aber so geblieben ist, wie es auch vor dem Krieg war. Aber trotzdem war das jetzt in der ersten Saison nicht besonders erfolgreich. In der Mitte der zweiten Saison hat dort Alexander Schawkowski als Trainer übernommen. Das ist eine Dynamo-Legende, also ein langjähriger Torwart der ukrainischen Nationalmannschaft, die auch der Held des Elfmeterschießens bei der EM, bei der WM 2006 in Deutschland gegen die Schweiz war. Und da ist einiges nach oben gegangen jetzt, nachdem er übernommen hat, auch wenn Dynamo trotzdem Schachtar nicht schlagen konnte. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass, also in der ersten Saison war Dnipro 1 ein ganz, ganz seriöser Herausforderer für Schachtar, hat jetzt letztlich nicht ganz so geklappt, aber trotzdem war das schon nett zu sehen, dass eine Mannschaft, die jetzt nicht Schachtar oder Dynamo ist, dass jeder schon dass ein Verein sich da relativ gut zeigte, gerade im Meisterschaftskampf. Und mit Blick auf die Saison, die wir jetzt hinter uns haben, würde ich einen großen Augenblick auf den Drittplatzierten werfen, auf Krivbas aus der Geburtsstadt von Zelensky, aus Krivik. Denn, also, es ist eine Mannschaft, eine Verein, eigentlich ursprünglich so ein Traditionsverein, jetzt zwar nicht mit riesigen Erfolgen hinter sich, aber trotzdem ein Verein, der sehr lange auch in der höchsten ukrainischen Liga gespielt hat, auch ein Verein, der in der Sowjetunion eine Rolle gespielt hat. Da gab es lange wirtschaftliche Probleme, Abstiege und was auch immer. Aber letztlich war es zwar vielleicht nicht die ganz direkte Initiative von Zelensky, aber es war ganz klar, dass sie es sehr stark wollte, dass es Krivbas wieder gibt, dass Krivbas wieder irgendwie in der höchsten Liga spielt. Wie gesagt, es ist nicht so zu bezeichnen, dass Zelensky das irgendwie bezahlt oder irgendwie großen Einfluss darauf hat, aber er hat, glaube ich, da so ein bisschen mit inspiriert, dass dieser Verein es ernst machte. Und wenn der Präsident eines Landes irgendwie interessiert ist, dass ein Verein quasi aufsteigt, dann finden natürlich auch irgendwie die Investoren. Und das bedeutet wirklich nicht, dass da irgendwie direkte Verbindungen da sind. Aber es war für Zelensky damals auch sehr, sehr wichtig, irgendwie beim ersten Spiel des neu gegründeten Krivbas irgendwie den ersten Anstoß zu machen. Und so weiter und so fort. Und die haben mit Juri Vernidup einen der interessantesten ukrainischen Trainer. Das ist gerade der Trainer, der mit diesem Scherif aus Tiraspol, aus Transnistrien, diese großen Erfolge in der Champions League, also gemäß den Möglichkeiten von Scherif gefeiert hat. Also wir lassen jetzt hier den politischen Hintergrund mal außen vor. Und die haben jetzt sicher den dritten Platz belegt, haben guten Fußball gezeigt. Und ich glaube, das ist ein Verein, der langsam das zeigt, was man von Krivbas auch schon in der letzten Saison erwartet hat.
Man kann über die Vereine der Liga noch viel sprechen. Wir haben mit dem FC Koloss ein Fußballmärchen, was so ein bisschen auch an Hoffenheim erinnert. Wir haben einen Aufsteiger, der sich für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert hat. Aber wir haben eben auch den FC Mariupol, der nicht mehr an der Meisterschaft teilnehmen kann, aus verständlichen Gründen. Und es gibt dort die besondere Geschichte, dass im Jahr 2023 ein brasilianischer Verein, dessen lokale Gemeinschaft offensichtlich ukrainisch ist, zu großen Teilen den Namen, die Farben und den Wappen für 6 Spiele übernommen hat. Es gibt eine Initiative in den sozialen Medien, die den FC Mariupol immer wieder zeigt und versucht einfach zu verhindern, dass Name, Logo und Farben vergessen werden. Das ist eine Geschichte natürlich voller Leidenschaft, aber eben auch voller Traurigkeit letztendlich. Gibt es mehrere Vereine, die wie der FC Mariupol verschwunden sind, beziehungsweise ihre Spiele überhaupt nicht austragen können?
Also es ist gerade auf der Ebene der zweiten, der dritten Liga, es ist schwer, jetzt eine Zahl zu nennen aus dem Kopf, die ganz korrekt in der Größenordnung ist, aber so 15, 20 Vereine sind weg. Mariupol ist natürlich ganz besonders in dieser Hinsicht, weil es wirklich eine Mannschaft war, ein Verein war, der doch eine ziemlich große Rolle spielte in all den Jahren. Und das ist auch so ein bisschen, also was wirklich so schade ist, ja, du hast da auf einmal, ja, also Mariupol lag zwischen 2014 und 2022 ungefähr 12 Kilometer von der damaligen Frontlinie entfernt. Aber trotzdem hat dort Fußball stattgefunden. Trotzdem war es auch eine Stadt, in der es einen ziemlich bemerkenswerten Musikfestival, also auch schon mehr gab. Und insgesamt hatte man das Gefühl, also Mariupol gehört früher, ehrlicherweise, auch wegen vieler ökologischen Fragen, genauso wie, und sorry an Herrn Zelensky, genauso wie Kryvyi Rih, auch eine Industriestadt, zu den Städten, die ich ehrlicherweise, also von denen, die ich in der Ukraine besucht habe, mit am schlechtesten fand. Aber nach 2014 hat sich irgendwie massiv nach oben entwickelt und quasi zu einer Art Aushängeschild für den ukrainischen Donbass geworden, während die beiden anderen Großstädte Donetsk und Luhansk unter Besatzung waren und nicht zwingend die besten Jahre erlebte. Und es ist natürlich eine richtig, richtig traurige Geschichte. Also da gibt es natürlich weitere Teams, wie zum Beispiel Olympic Donetsk oder Metallurg Donetsk, der schon länger verschwunden ist. Aber mit Mariupol können sich teilweise tatsächlich mehr Menschen etwas verbinden. Gerade auch deswegen, weil Mariupol eine eigene Stadt ist, auch mit einer eigenen Identität. Und die zweite oder die dritte Mannschaft, die irgendwie in der Premier League aus Donetsk spielen, also die haben natürlich mit Schachter überhaupt keine Chance bei der Konkurrenz, weil Schachtar halt eine Mannschaft ist, mit der sich ja alle dort identifizieren beziehungsweise identifiziert haben, weil, ja, wie gesagt, also 10 plus Jahre der Besatzung ist natürlich auch viel.
Bevor wir sofort zur Nationalmannschaft kommen, ganz kurz noch ein Hinweis auf eine Reportage bei Arte. Ich werde den Link in die Sendungsnotizen passen. Eine ja sehr wunderbare, emotionale Reportage über die aktuelle Situation des Fußballs. Dort wird auch eine Stiftung vorgestellt, Stand of Heroes, die den Familien gestorbener Fans und Soldaten hilft und das offensichtlich seit 2014 und da schon 150 Familien unterstützt. Und das zeigt halt, wie sehr auch der Fußball hier Brücken bauen kann und dieses Engagement verdient größten Respekt. Ich kann diese Reportage nur jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Die Nationalmannschaft, die Qualifikation, da wurde die ukrainische Mannschaft in eine Gruppe mit Italien, England gelost. Dann war noch Malta und Nordmazedonien dabei. Also es waren 4 Teilnehmer der letzten EM. Und letztendlich hat man es dann, durfte auch nicht, natürlich muss man auf neutralem Platz spielen. Polen, Slowakei, Tschechien, Deutschland, glaube ich, waren die Austragungsorte. Am Ende landet man auf einem dritten Platz. Was bleibt von dieser Gruppenphase dir in Erinnerung, des Unentschieden gegen England oder so grundsätzlich, dass man überhaupt dort an der Qualifikation teilnehmen konnte? Was bleibt so da in Erinnerung?
Das Unentschieden gegen England war schon ein richtig, richtig großer Erfolg. Da war eigentlich spielerisch, fußballerisch auch der Sieg drin. Insgesamt, was mir aber in dieser Qualifikation auch Playoffs mit eingerechnet auffiel, das war jetzt vielleicht nicht immer der Fußball, für den diese Mannschaft wirklich auch fähig ist. Zudem, ja, Serhii Rebrov, der einst die Doppelspitze mit Andriy Schewtschenko, dem heutigen Verbandspräsidenten bei Dynamo Kiew, als auch bei der Nationalmannschaft bildete, als Dynamo zum Beispiel im Halbfinale der Champions League 1999 gegen den FC Bayern München spielte. Also das ist wirklich ein super vielversprechender Trainer, die wohl bester Trainer der Ukraine, die auf den man wirklich auch ganz, ganz große Hoffnungen jetzt für die nächsten Jahre setzt und die auch international zum Beispiel mit Ferenc Varos dafür sorgte, dass Ferenc Varos zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in der Gruppenphase die Champions League spielte. Also das war jetzt fußballerisch vielleicht nicht immer der Fußball, den man sich so vorgestellt hat mit diesem Kader, aber was früher für die ukrainische Nationalmannschaft auch halbwegs für diesen Kader überhaupt nicht typisch war eben, dass die Ukraine fast niemals die Spiele, in denen man unterlag, wieder drehen konnte. Und das ist jetzt inklusive der beiden Playoff-Spiele gleich 4-5 Mal gelungen. Man kann jetzt zwar jetzt nicht ganz von Qualitäten von Bayer Leverkusen diesbezüglich sprechen, aber trotzdem ist es etwas, was mich wirklich sehr positiv einstellt, weil, ja, also man muss sich schon sagen, dass die Vorbereitung der Nationalmannschaft für konkrete 2 Spiele, gegen die zweite sehr stark auch an die Liga gebunden ist. Das ist schon ein kompliziertes Unterfangen mit der gesamten Ausreise. Es gibt ja hier keine Flugverbindungen. Also das bedeutet, dass man tatsächlich irgendwie mit dem Bus oder mit dem Zug erstmal fährt und dann irgendwie von Polen aus weiterfliegt. Also all das, also zu sagen, dass das für die Form der Spieler irgendwie weiterbringen ist, das wäre gerade für die Spieler, die in der ukrainischen Liga spielen, ja, das wäre nicht korrekt. Und da ist der Nationaltrainer natürlich auch so ein bisschen eingeschränkt. Aber jetzt bekommt Rebrov die Möglichkeit, diese Mannschaft halt auf ein großes Turnier ein bisschen länger vorzubereiten. Und wir werden sehen, wie das gelingen wird. Aber ich habe auch, in Bezug auf dieses Turnier, auf diese EM, auch spielerisch bedingt, also fußballerisch gesehen, gewisse Erwartungen auf sie erfüllt werden, werden wir sehen. Aber das ist definitiv die Mannschaft, die, sage ich mal, zumindest bei den Gruppengegnern aus der ukrainischen Gruppe, die jetzt nicht Belgien heißen, es eigentlich erlaubt, also dieses Potenzial erlaubt, da bei diesen anderen zwei Spielen eindeutig und erfolgreich die erste Geige zu spielen. Wie gesagt, ob das dann wirklich erfolgreich sein wird, das werden wir sehen. Und Fußball ist jetzt unberechenbar und drei Gruppenspiele sind jetzt keine Bundesliga-Saison, aber ich habe da schon erwartet.
Na, das klingt doch ganz hervorragend. Kannst du ganz kurz was dazu sagen, wer so die Säulen im Team sind, die diese Mannschaft tragen, oder ist es tatsächlich mehr die Breite des Kaders, das gesamte Team?
Es gibt natürlich hier Spieler, die, glaube ich, der internationalen Fußballwelt recht gut bekannt sind. Also ich habe natürlich Lunin angesprochen, der jetzt zwar im Champions League-Finale nicht spielte, einerseits, weil Courtois jetzt aus seiner Verletzungspause rausgekommen ist und andererseits, weil Lunin selbst Fieber hatte. Aber ich glaube, also wenn Lunin jetzt topfit war, hätte er natürlich spielen sollen, weil er wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass er alles überhaupt ins Finale schaffte. Unter anderem mit diesem Elfmeterschießen, das er für sich entschieden hat. Aber abgesehen davon, klar, gibt's mit Mudryk, mit Zinchenko Leute, die man, wie gesagt, auf der internationalen Ebene sehr gut kennt. Aber es gibt mit Georgi Sudakov, mit Viktor Tsigankov wirklich ganz, ganz großartige, in erster Linie Mittelfeldspieler, die auch schnell sind, die gleichzeitig auch kreativ sind. Und es ist insgesamt, es wäre, glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, dass es sicherlich die talentierteste ukrainische Mannschaft in der Geschichte war, obwohl man natürlich immer wieder im Hinterkopf behalten muss, dass der Vergleich zu dieser ukrainischen Nationalmannschaft mit Schafkowski, mit Schewtschenko, mit Rebrov, also der Vergleich ist sehr kompliziert. Also damals gab es sowohl bei Dynamo Kiew als auch bei der Nationalmannschaft den gleichen Trainer, Valery Lobanovsky, den man, glaube ich, auch ganz, ganz gut kennt. Und das war halt so, dass Dynamo sehr viel erreicht hat, die ukrainische Nationalmannschaft eher nicht. Aber das war eigentlich de facto die gleiche Mannschaft, bis auf drei, vier Positionen. Deswegen, wie gesagt, ist der ehrliche Vergleich, wie jeder Vergleich, kompliziert und so ein bisschen winkt. Aber das Potenzial ist definitiv da. Also jetzt beim Freundschaftsspiel gegen Deutschland hat man viele Spielerkombinationen getestet, die jetzt nicht zwingend so zu erwarten waren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber das hat halbwegs okay funktioniert, gerade was jetzt die Spiele gegen Mannschaften anbetrifft, die doch eher offensiv gegen die Ukraine spielen werden, genauso wie Deutschland. Es steht außer Frage, dass Deutschland da schon im Vorteil war und dass das Deutschland insgesamt auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat, obwohl es 0-0 zu Ende gegangen ist. Aber mir hat insgesamt gefallen, wie die Ukraine nicht nur Konter gespielt haben, und das ist schon eine Stärke dieser Mannschaft, mit dieser gesamten Mannschaftsschnelligkeit, sondern auch die Art und Weise, wie die Ukraine verteidigte. Also jetzt, wenn wir diese Gespräche aufzeichnen, wissen wir noch nicht, wie die Ukraine heute am Freitag gegen Polen spielt. Das wird auch ein sehr interessantes Testspiel sein, aber insgesamt gibt's alle Gründe, relativ optimistisch zu sein.
Der Name Schewtschenko ist schon gefallen. Nun hoffe ich, dass ich dir nicht zu nahe trete, wenn ich sage, dass die bisherigen Präsidenten des Fußballverbandes nicht immer die redlichsten waren. Ist er ein Erfolgsfaktor? Kann er da oder beeinflusst er das gerade sehr positiv?
Wir werden sehen, wie seine Präsidentschaft sich wirklich auswirkt. Also man, was man beim Fußballverband hier wirklich schon sieht, ist definitiv ein Versuch, offener zu sein, auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die ich teilweise gut kenne. Und ich kenne da auch so ein bisschen, obwohl ich natürlich jetzt relativ einen weit Weg vom eigentlich Sportjournalismus bin, aber all das, was ich da von Kollegen höre, was die Öffentlichkeitsarbeit anbetrifft unter Schewtschenko, das hat sich jetzt deutlich verbessert. Aber Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt keine Strukturarbeit, was den Fußballverband betrifft. Also auf der positiven Ebene ist zumindest zu erwähnen, dass dieser EM-Einzug sehr viele finanzielle Probleme des Verbandes löst. Also diese Probleme, die sind natürlich ein Mix aus der allgemeinen Situation im Land und dem katastrophalen Missmanagement des vorherigen Präsidenten. Das muss man auch sehr deutlich vorstellen. Und da muss man auch sagen, ja, da die Grenze zwischen Missmanagement und Korruption zu finden, ist schwierig. Und irgendwie trifft letztlich beides zu, auf die Situation, die da entstanden ist. Aber es gibt da gute Ansätze, aber es ist noch zu früh, um wirklich irgendwie so ein Urteil fallen zu können, wie Schewtschenko wirklich agieren wird und wie erfolgreich er agieren wird. Als Nationaltrainer war er recht erfolgreich, aber ja, sein Vertrag wurde letztlich nicht verlängert, in erster Linie aus finanziellen Gründen, würde ich sagen. Und jetzt versucht er, die Probleme zu lösen, die dafür geführt haben, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Er ist ganz, ganz vereinfacht gesagt. Mal schauen, wie es gelingt, aber ja, der Name Volodymyr Zelensky ist jetzt in diesem Gespräch sehr oft gefallen. Und es ist nicht so, dass es bekannt wäre, dass Zelensky wirklich ein riesiger Fußballfan ist. Aber er legt auf solche Sachen doch trotzdem großen Wert, einfach als Prinzip. Und ich glaube, es gibt das Interesse auf die höchsten Ebenen des Landes, dass da endlich für Ordnung gesorgt wird. Zelensky hat einen sehr mächtigen Stabschef, Andriy Yermak, der sowohl Schewtschenko als auch Prof sehr gut aus dem früheren Leben kennt, obwohl er selbst nichts mit Fußball zu tun hatte, aber ja, es gibt Fotos, die zum Beispiel Yermak auf die Hochzeit von Rebrov zeigen. Es gibt viele Fotos, die ihn und Schewtschenko gemeinsam zeigen. Und ich glaube, da entsteht etwas, was unter Umständen sich in eine sehr gute Richtung entwickeln könnte. Aber die allgemeinen Umstände im Land stehen natürlich vielem im Wege. Und wie gesagt, wie mehrmals betont, also gerade in der Ukraine muss man natürlich immer wieder aufpassen. Also das, was jetzt sehr gut klingt und was sehr gut auf den ersten Blick aussieht, das ist natürlich überall so. Aber gerade hier in der Ukraine weiß ich nicht immer als die beste Option, alle Optionen.
Die ukrainische Nationalmannschaft ist, glaube ich, bereits im hessischen Taunusstein angekommen. Dort ist das Quartier. Das, was die Bilder, die man von der deutschen Mannschaft aus Thüringen kennt, wird es dort nicht geben. Denn aufgrund der Sicherheitslage wird es keine größeren Aktionen geben. Offensichtlich gibt es wohl auch einige hybriden Bedrohungen und eine Desinformationskampagne, vor der man ein wenig Sorge hat. All das haben wohl die Behörden dort im Blick. Alles andere als optimale Voraussetzung, aber du, Dennis, hast gezeigt, dass die Mannschaft sportlich auf jeden Fall das Potenzial hat, die Gruppenphase zu überstehen, und es wäre für das Land ein wichtiges Signal. Dennis, ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Kraft. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Und ja, vielen Dank für die vielen wunderbaren Texte und natürlich deine Antworten auf meine Fragen und damit diese Podcast-Episode im Vorfeld der EM. Alles Gute für dich.
Danke dir ganz herzlich. Also das war ein sehr nettes Gespräch. Danke für die netten Worte. Und ja, vielleicht als Abschlusssätze würde ich halt einfach sagen, dass, ja, also ich glaube, es wäre wichtig, also wenn man diese ukrainische Mannschaft jetzt bei der EM spielt, ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass es Jungs mit unterschiedlichen Schicksalen sind, die dank des Fußballs ein relativ okayes Leben führen, selbst wenn sie in der Ukraine vor Ort leben. Aber es gibt unfassbar unterschiedliche Familiengeschichten, die dahinter stecken. Viele Menschen aus dieser Mannschaft haben ihre Heimatstädte verloren. Es gibt Eltern oder Verwandte auf dem Gesetzgebiet oder was auch immer. Und diese Jungs werden jetzt unter enormen moralischen Druck stehen. einfach, weil sie stehen jetzt nicht irgendwie in der Pflicht, die Europameisterschaft zu gewinnen. Aber die stehen natürlich schon unter Druck, irgendwie liefern zu müssen. Die sind mit diesem Druck relativ gut umgegangen. Aber es ist natürlich keine Garantie für die EM. Aber der Grund, warum ich diese Worte sage, ist, natürlich sind das Fußballer, die ziemlich gut verdienen und die auch finanziell gut dastehen. Aber das sind jetzt nicht die Leute, deren Leben jetzt absolut perfekt sind, selbst wenn sie im Ausland spielen. Und wie gesagt, also die stehen unter enormem Druck und ich glaube, es wäre wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn man auf die Spiele dieser ukrainischen Nationalmannschaft schaut.
Ich glaube, das ist angekommen und auch verständlich. Ganz herzlichen Dank dir und viel Kraft. Danke.